Glück. Unter dieser Überschrift möchte ich heute Morgen mit euch ein Gleichnis betrachten, welches Jesus erzählt. Ein Gleichnis, was in den meisten Bibelübersetzen mit das große Festmahl überschrieben ist. Und Jesus ist dabei, Gleichnisse zu erzählen, immer wieder, über die das Reich Gottes betrifft, wie es im Reich Gottes zugeht, was die wichtigen Punkte im Reich Gottes sind, weil viele Punkte des Reiches Gottes sind ja völlig anders als in dieser Welt. Ja, manchmal sogar konträr dieser Welt, dieser Reich, dieser Welt, unser Denken, unser Handeln manchmal. Und so gebraucht Jesus immer wieder Bilder, um uns diese geistlichen Wahrheiten, was das Reich Gottes betrifft, nahezubringen. Und hier dieses Bild vom großen Fest oder Gastmahl. Ich war so froh, als ich dieses Bild gefunden hatte, was auch dieses Kreuz so darstellt, fand ich sehr passend. Ja. Es war zu dieser Zeit gerade Sabbat gewesen und Jesus selbst war eingeladen zu so einem großen Essen, zum Essen bei einem hochgestellten Pharisäer. In seinem Haus war er eingeladen und im Vorfeld spricht Jesus darüber, wen man denn zu so einem Essen einladen sollte. Nicht die angesehenen Leute, die Reichen, die gut dastehen, sondern er empfiehlt seinen Zuhörern, diejenigen einzuladen, die sich nicht in ähnlicher Weise wieder revanchieren könnten. Die Armen, die Bedürftigen, die Notleidenden, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und dann wird er plötzlich unterbrochen bei seiner Rede von einem, und dann lese ich jetzt Lukas 14 ab Vers 15. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Und es war damals in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches, dass man so einen, wie Jesus ja war, so einen reisenden Rabbiner, so einen reisenden Lehrer, wenn man ihn zum Essen, so einen Prediger zum Essen eingeladen hat, man auch so seine Ansichten ein Stück rauskitzeln wollte, hinterfragen wollte, wie sieht er so bestimmte politische oder auch theologische Dinge, wollte man in Erfahrung bringen. Und man war interessiert, jetzt hier bei dieser Gelegenheit, was hat denn dieser Jesus dazu zu sagen? Nach den jüdischen Vorstellungen der damaligen Zeit, dann hätte Jesus sagen müssen, ja, wenn wir die Gesetze alle richtig halten, die Gebote befolgen, dann werden wir mal an dem großen Tag würdig erachtet, mit dem Messias und allen wahrhaft Glaubenden da bei diesem großen Festmahl mitzusitzen. In dem jüdischen Verständnis war es gehörte dieses so ein Festmahl, gehörte einfach mit dazu, das messianische Festmahl genannt, bei der Wiederkunft des Messias, da war das, oder das erwartet. Und Jesus äußerte sich oder sollte sich äußern, seine Ansichten kundtun, wie er dazu steht. Und wenn er das gesagt hätte, ja, wenn er die Gebote gut haltet, die Gesetze einhaltet, all das, dann hätten die meisten am Tisch wahrscheinlich zugestimmt, genickt. Einer hätte vielleicht gerufen, Amen, Preacher, ja, so ist es richtig, damit haben wir gerechnet. Doch Jesus antwortet wie so oft ganz anders als erwartet. Er antwortet mit einem Gleichnis. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Was Jesus hier schildert, das erinnert mich an den Propheten oder an eine Aussage des Propheten Jesaja, wo er von einem großen Festmahl spricht oder eine Vision oder einen Traum von einem großen Festmahl hat, das ganz am Ende der Zeit stattfinden soll. Und dabei ist es der Herr der Herrscharen, der dieses Festmahl, diese mit königlichen Speisen ausrichtet und alles auftischt. Es wird auf dem Heiligen Berg stattfinden und unter den Gästen werden Menschen aus allen Nationen sein. Das war so dieses Bild, was Jesaja damals hatte. Der Tod wird ein Ende haben, alle Tränen werden abgewischt sein, Rettung wird da sein, große Freude. All das kannst du nachlesen in Jesaja 25. Aber interessant ist bei dieser, dass dieser Text, dieser Vision von Jesaja seit der Rückkehr, der Verschleppung nach Babylon, seit der Rückkehr ganz starke Veränderung auch erfahren hat. Bis dahin, dass zu dem Festmahl nur gesetzestreue Juden in der Auslegung eingeladen wären. Ja. Also so haben die Rabbiner, Pharisäer auch die Gesetz, den Text von Jesaja verändert, dahingehend, bis dass nur gesetzestreue Juden teilnehmen werden an diesen, auch niemand, der einen Makel haben soll, der sollte übrigens da an diesem Festmahl teilhaben. Und so wurde diese wunderbare Vision, die Jesaja hatte, in der gläubige Juden und Nichtjuden gleichermaßen von Gott eingeladen sind, wurde damals in dieser, man könnte sagen, Neuinterpretation halt verdreht und verfälscht. Und diese Botschaft beeinflusste das Denken der Menschen, der Juden, bis zu diesem Zeitpunkt, wo auch Jesus jetzt hier lebt und dieses Gleichnis erzählt. Ich möchte heute nicht konkreter eingehen, aber wir spüren mal, in welche Zeit, in welcher Atmosphäre auch Jesus diese Gleichnisse, mit welcher Präsenz auch er da hineingesprochen hat. Eine spannungsgeladene Aussage, die er da dann im Weiteren bringt, die ja das ganze Denken eigentlich der pharisäisch geprägten Umwelt so ja, korrigiert eigentlich. Wir müssen ja heute in unserem christlichen Umfeld gerne, oder wir sind gerne auch so harmonisch unterwegs, unter dem Deckmantel der Vielfalt der Meinungen wird alles gut geheißen, selbst wenn es der Wahrheit seit Jahrhunderten widerspricht, verfälscht wird, verdreht wird, wo Tradition oftmals oder festgelegte Riten ja, mehr an Bedeutung haben als Gottes Wort. Und Jesus spricht diese Dinge an, die auch damals in Schieflage waren. Er spricht sie an und so will er mit diesem Gleichnis auch diese gängige Theologie damals hinterfragen oder die Ansichten zurechtrücken. Und er hat so einiges über dieses Festmahl zu sagen. Und wie einige Male macht auch Jesus hier deutlich, dass am Ende der Zeit wir so manches Mal Überraschungen erleben werden, wenn Jesus wiederkommt. Überraschungen erleben werden. Zum Beispiel Erste werden Letzte sein. Ja? Das ist auch so eine Aussage, wo wir überrascht sein werden. Aber mal hier zurück zu dem Text. Jesus spricht von diesem großen Gastmahl, zu dem viele eingeladen sind. Viele eingeladen und der Gastgeber, er geht wie selbstverständlich davon aus, dass die Eingeladenen auch kommen. Ja. Wie ganz selbstverständlich geht er davon aus, keine Anmeldungsfrist, keine Abfrage, wer kommt, sondern erstaunlicherweise und für uns ungewohnt, der Gastgeber, er bereitet alles vor, ohne zu wissen, wie viele letztendlich kommen werden, der Einladung folgen. Also wir hatten ja gestern die Segnung von Emily und Hartmut, ja, und wir haben schon gerne gewusst vorher, wer alles kommt. Da musste man sich anmelden und trotzdem gab es noch zwei Überraschungsgäste. Ja. Wir würden eine Anmeldungsfrist rausgeben, damit wir planen können, aber hier bei diesem Fest, und wenn meine Informationen stimmen, war das im alten Orient so üblich gewesen, dass man zunächst einmal eine großzügige Einladung ausgesprochen hat, meinetwegen bei der Dorfgemeinschaft, wenn wir das Bild mal nehmen, und dann aber entsprechend der Platzkapazitäten das Essen vorbereitete und dann so viel oder so lange eingeladen wurde, bis der Tisch voll war. Bis der Tisch voll war, und das entspräche auch dem, was hier in diesem Gleichnis deutlich wird. Jedenfalls der Gastgeber lädt so viele zu diesem Festmahl ein und lässt dann zu diesem gegebenen Zeitpunkt dann durch seinen Diener ausrichten, kommt, denn es ist schon alles bereit. Kommt, es ist schon alles bereit. Auch unser Herr Jesus, er hat alles für uns bereitet. Wisst ihr das? Alles vorbereitet. Alles vorbereitet für uns, für dich, ganz persönlich. Doch hier, in diesem Gleichnis, bringt einer nach dem anderen seine Entschuldigung vor. Und sie fingen alle an, ohne Ausnahme, sich zu entschuldigen. Alle, überlegt euch das mal. Das ist doch allerhand, oder? Alle ist allerhand. Als hätten sie sich abgesprochen, könnte man ja meinen. Und das ist schon demütigend für einen Gastgeber, finde ich. Wie wird es euch dabei gehen? Wie wird es euch gehen? Ihr wollt, nehmen wir mal an, ihr habt einen runden Geburtstag, wollt ihn gern mit den Geschwistern aus der Gemeinde feiern, sagt ihr, Sängerwald, so und so, wir treffen uns, ich lade euch alle ein zu meiner Geburtstagsfeier. Und die, die Anstand haben, die entschuldigen sich noch. Ja? Keiner kommt. Wie würdet ihr euch fühlen? Ja. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Also nicht besehen im Saatgut, sondern besehen mit den Augen, beschauen, ja, anschauen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ja. Also Reimer ist heute nicht hier, aber ich glaube, der Reimer hat noch nie einen Acker gekauft, den er nicht vorher angeschaut hat, bevor er ihn kauft. Der will ihn hinterher anschauen. Ja, ich kann es bestätigen, oder? Also ich frage mich hier, wie bitte einen Acker anschauen, nachdem ich ihn gekauft habe? Was für eine Ausrede. Was für eine Ausrede. Demütigend. Und selbst wenn er ihn noch nicht angeschaut hätte, das nachträgliche Anschauen hätte doch Zeit gehabt. Also wirklich, dann ist es sowieso egal. Ja? Gekauft ist ja gekauft. Also diese fadenscheinige Entschuldigung, dass die dem Gastgeber zornig macht, ist eigentlich selbst, oder kann man verstehen. Ja, es ist eine Demütigung, eine Beleidigung, auf so eine Art und Weise abzusagen. Eine Einladung oder diese Einladung, und selbst der Gastgeber, das hatte für diesen Menschen keinerlei Bedeutung, war ihm gar nichts wert. Und beim Nächsten wird die Begründung nicht viel besser. Der Knecht geht also nochmal auf den Zweitgeladenen zu. Und der bringt ebenfalls so eine Ausrede. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch-Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Diese Begründung erscheint mir noch fadenscheiniger als die erste. Ein funktionierendes Gespann, hier Ochsen oder auch Pferde, wenn du hernimmst, das ist wichtig, dass man das vorher erprobt, ja? Dass die Pferde miteinander oder die Ochsen miteinander harmonieren, dass sie gemeinsam ziehen können. Das ist gar nicht so einfach, dass das funktioniert, Seite an Seite zu ziehen, dass das miteinander klappt. Und der hier kauft sogar 5 Joch-Ochsen, ja? Nicht nur 1. Also ist alles irgendwo fadenscheinig. Auch dieser Geladene zum Gastmahl hier bringt eine Ausrede, eigentlich die für den Gastgeber eine öffentliche Beleidigung ist. Andere Dinge scheinen ihm wichtiger zu sein, als diese Einladung anzunehmen. Die Ausrede des Dritten übertrifft wahrscheinlich noch die anderen Ablehnungen. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Er entschuldigt sich nicht einmal. Die anderen 2 haben sich ja wenigstens entschuldigt. Ne? Aber da gibt bloß seinen Vorwand vor, bittet nicht mal um Verständnis, die Frau ist schuld. Das kennen wir doch, oder? Die Frau ist schuld, meine liebe Gemahlin, sie beschäftigt mich so sehr, also ich kann leider nicht kommen. Also so eine Ausrede, unanständig, inakzeptabel, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Heiraten ist doch auch nicht eine Sache, die so eben mal passiert, oder? Das plant man doch genauso und weiß das lange im Vorfeld. All diese Dinge. Jedenfalls für den Knecht, bei allen 3 Ausreden hier, die vorgebracht werden, ist es nicht schwer zu erkennen, dass sie seinen Herrn eigentlich beleidigen, und er bricht dann hier auch das ab, beendet das Herbeirufen der Gäste. Es waren ja nicht nur 3 geladen, sondern viele wurden eingeladen. Er bricht ab, der Knecht geht zurück zu seinem Herrn und der Knecht kam herbei und berichtete seinem Herrn. Es wird immer wieder Menschen geben, die die Einladung, und sei sie noch so attraktiv, ja, du kannst eine schöne Einladungskarte schreiben, alles schön gestalten, mit blumigen Worten einladen, es wird trotzdem immer wieder Menschen geben, die deine Einladung ablehnen. Soll ich dir mal sagen, es liegt nicht an dir. Und unser Gott, das wird ja auch deutlich, wer so abweisend reagiert, den lässt er auch. Den lässt er auch. Ja, Gott geht Menschen nach. Er sucht das Verlorene, aber das Verlorene, nicht denjenigen, der ignorant ist. Ja? Das Verlorene wird gesucht von Jesus. Oder bei Hiob lesen wir, Gott ruft 2 bis 3 Mal. Aber so eine Ignoranz, da ist bei Gott auch irgendwann Schluss. Und das ist auch eine Seite der Wahrheit. Ja. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahme hier herein. Eigentlich eine erstaunliche Reaktion. Der zornig gewordene Herr des Hauses entscheidet sich für noch größere Gnade. Ja, für noch größere Gnade, anstatt für Rache. Er weitet einfach seine Einladung aus auf die, die ja, sonst keine große Beachtung bekommen haben in der Gesellschaft, die am Rand der Gesellschaft steht, die vielleicht niemand eingeladen hätte, und schafft damit mit dieser Einladung, mit dieser erweiterten Einladung eine noch nie dagewesene Option. So wie dieser Gastgeber, so reagiert auch unser Gott. Anders als erwartet. Anders als erwartet auf Ablehnung. Zorn ist angebracht, doch mit Gnade geht es hier in diesem Gleichnis weiter. Gnade denen gegenüber, die niemand auf den Schirm hatte. An die keiner gedacht hatte bei der Einladung, bei der ersten. Die Ablehnung der einen ermöglicht die Einladung der anderen. Das kommt uns doch bekannt vor, oder? Den Ausgestoßenen Israels, dem Landvolk oder den einfachen Menschen damals, könnte man sagen, die, die Jesus so gerne auch zuhörten bei seinen Gleichnissen, die werden jetzt bei diesem Festmahl willkommen geheißen. Auch die, die sich vielleicht selber nicht für würdig erachten, ja, nicht würdig fühlen, die den Makel hatten. Als Jesus damals in mein Leben getreten ist, mir ging es ähnlich. Ich habe auch gedacht, was ich so zusammenlebe, das kann doch nicht attraktiv sein für Jesus. Wieso will der unbedingt mich? Diese werden jetzt beim Festmahl willkommen geheißen. Das sind welche, die nicht sich in gleicher Weise revanchieren könnten. Die nichts zu bieten haben, kein großes Festessen auftischen können. Hanna, die Mutter von Samuel, bringt es mal in einem Gebet zum Ausdruck. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihnen unter den Elenden zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Das war die Erfahrung, die auch Hanna damals gemacht hatte. Auch sie gehörte ja lange Zeit zu den Benachteiligten in dieser Gesellschaft. Und Jesus selber später, er sagt es selbst, er bezieht eine Prophetie von Jesaja auf sich und seinen Dienst, wozu er gekommen ist. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in die Freiheit hinzusenden und so weiter. Ja. Diese erweiterte Einladung Gottes. Und auch Jakobus offenbart das Herz Gottes, indem er sagt, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja. Also du musst nicht arm werden. Es geht um diejenigen, die ihn lieben. Aber manchmal fällt es solchen leichter. Ja. Lass mich es mal so formulieren. Zurück zu unserem Gleichnis. Das macht dann einen Zeitsprung. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Da war noch Platz in der Hütte, Platz am Tisch, nachdem diejenigen gekommen sind, stellt der Knecht fest, es sind noch Plätze frei. Es sind noch Plätze frei am Tisch. Und vielleicht beflügelt von diesem Erfolg, den er jetzt gehabt hat, macht er dem Hausherrn deutlich, es wird noch mehr reinpassen. Da geht noch was. Ja? Wir könnten noch mal rausgehen. Vielleicht hat er so gedacht, ich weiß es nicht. Ja? Und darauf schickt der Herr den Knecht ein drittes Mal los. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll wäre. Auf dass mein Haus voll werde. Das erinnert mich daran, dass der Apostel Paulus mal davon spricht, eine Vollzahl der Nationen wird eingegangen oder muss eingegangen sein sogar, bis das Ende kommt. Also dann erst kommt das Ende, dann kommt Jesus wieder. Gott möchte, dass kein Platz leer bleibt, ihr Lieben. Gott möchte, dass kein Platz leer bleibt. Und er schickt der Herr hier in diesem Gleichnis den Knecht noch einmal los, diesmal mit noch erweiterten Spielraum, an die Wege, Zäune, an die Ortsgrenzen hinaus zu den Menschen, die sich nicht zugehörig fühlen. Denen anscheinend auch eine einfache Einladung nicht ausreicht. Er sollte sie nötigen. Nötigen. Ja. Das bedeutet nicht Zwang oder Gewalt. Das darf man nicht verwechseln. Gab es ja auch in der Kirchengeschichte. Ja. Nein, nötigen. Sehr deutliche Einladung aussprechen, ja, motivieren, zu kommen. Wie gesagt, in meinem Leben war das auch so. Gott musste mich sehr motivieren, dass er auch mich meint, mich davon zu überzeugen, dass er auch mich meint. Und wir kriegen ja auch manchmal Werbungen, ne, die uns motivieren wollen. Letztens habe ich eine Einladung bekommen zu einem größeren Festival. Und da hatten sie die Absicht, besonders Pastoren und Leiter dort zu haben und haben dann versprochen oder ja, angekündigt, wenn ich komme, bekomme ich 25% Preisnachlass, ja, bei der Konferenzgebühr. Ja. Aber wisst ihr, bei unserem Gott gibt es nicht nur 25% Preisnachlass, ihr Lieben, der volle Preis ist schon bezahlt. Ja. Er hat den vollen Preis schon bezahlt. Gratis ist der Zutritt. Aber manchmal braucht es so diese Einladung, die uns auch ein bisschen nötigt oder manche Menschen ein bisschen nötigt, vielleicht manchmal an die Hand nehmen. Du bist wirklich gemeint. Auch dich will Jesus dabei haben. Ja. Und so schien jetzt wahrscheinlich diesen eingeladenen Gästen diese Gnade unglaublich. Ist das wirklich ernst gemeint, die Einladung? Gilt sie wirklich mir? Und es braucht Überzeugungskraft bei so dem einen oder anderen. Und auch das erleben wir ja immer wieder, wenn wir die frohe Botschaft weitergeben, wenn wir Menschen einladen zu Gott. Manchen braucht ganz schöne Überzeugungskraft. Notfalls, wie gesagt, auch mal an die Hand nehmen, dass das zum Ausdruck bringen, dass ihr Erwünschtsein echt ist, wirklich ihnen gilt. Die meisten Ausleger sind sich hier einig darüber, dass diese Gruppe der Geladenen, die letzte Gruppe, dass es um die nichtjüdischen Völker ja, sich da handelt. Paulus schreibt in Römer 11, Vers 11, sondern durch ihren Fall, also durch den Fall der Juden, ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ich kürze ein bisschen ab. Also diese letzte Anordnung vom Herrn ausgesprochen war, dann hört auch dieses Gleichnis auf. Da endet dieses Gleichnis, ja, bevor es ausgeführt wird eigentlich noch. Und somit passt auch dieses Gleichnis eigentlich zeitlich in das Leben und in das Wirken Jesu hinein. Diese Einladung steht, doch sie tritt erst so richtig in Kraft nach der Auferstehung Jesu. Zum Schluss wendet sich Jesus nochmal an seine Zuhörer. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Diejenigen, die nicht gekommen sind, die der Einladung nicht gefolgt sind, sondern den Gastgeber nicht geachtet haben, eher verachtet haben, Ausreden hervorgebracht haben, gibt es hier in diesem Gleichnis auch keine weitere Chance. Und das sind ernste Gedanken, ja, die Jesus hier weitergibt. Wer die Einladung ablehnt, der grenzt sich auch selber aus. Grenzt sich selber aus. Ein selbst auferlegtes Gericht, könnte man auch sagen. Ja, die Gemeinschaft mit dem Herrn zu verwehren. Aber die Party läuft trotzdem. Mit denen, die sich einladen ließen. Ja, diejenigen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die Benachteiligten, die von Fernes sind. Petrus spricht mal in seiner Predigt zu Pfingsten: Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Ja. Und das läuft noch bis heute. Was bedeutet dieses Gleichnis für uns? Wir haben erkannt, dass wir es mit einem einladenden Gott zu tun haben. Immer wieder. Gott lädt ein. Gott eröffnet Räume, um Menschen zu erreichen. Er möchte so viel wie möglich bei seinem himmlischen Festmahl dabei haben. Ablehnung, Ausreden halten Gott nicht ab. Und Ablehnung und Ausreden sollten auch uns nicht abhalten. Ja. Auch wir sollten es davon nicht abhalten lassen, diese Einladung auszusprechen, immer wieder diese rettende Botschaft zu verkündigen. Und wir werden einmal eine Überraschung erleben, ja, dass Menschen die Einladung annehmen, deren Vorzeichen vielleicht gar nicht so gut standen. Ja. Ich glaube, da werden uns die Augen aufgehen, wer dann alles am Tisch sitzt mit uns. Und selbst wir dürfen dankbar immer wieder sein, auch dass wir diese Einladung annehmen durften zu diesem großen Festmahl. Sie gilt uns und wir sollen sie nicht gering schätzen. Ein Vorrecht, an dieser Tafel des Herrn zu sein, eine Gnade, die wir erleben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist der liebende Vater, der sich nach dieser Gemeinschaft, nach dieser Tischgemeinschaft immer wieder sehnt und alles dafür getan hat, dass wirklich jeder Mensch daran teilhaben kann. Und wir sollten auch immer wieder deutlich machen, dass es keine Kleinigkeit, keine Bagatelle ist, diese Einladung auszuschlagen, Gottes Angebot abzuleben. Es gibt ein zu spät, es gibt eine letzte Chance. Ja. Denn die partout nicht wollen, die lässt Gott dann auch. Aber dennoch macht er weiter. Gott lädt ein, solange bis der Tisch voll ist. Und er möchte dich und mich dazu gebrauchen. Wir helfen ihm dabei, Menschen einzuladen an seinen Tisch. Stimmt das? Amen. Amen.